Ein Pferd mit 8 Beinen, Gespanne, die den Sonnenwagen über das Firmament ziehen. Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch oder Drache. Und die Tatsache, dass Pferde schon immer Symbol, Strahlkraft, Fantasie und Ideale für die Menschheit verkörperten. Pferde in der Mythologie. Herzlich willkommen. Geschichten vom Pferd. Der Podcast. Harry, grüß dich. Schön, dass wir uns heute mal wieder sehen.
Servus, Tom.
Grüß dich.
Tom, was geht's denn heute? Gegen wen?
Gegen wen geht's heute?
Ja.
Naja, ich habe da heute wieder eine Geschichte mitgebracht. Ich erzähl da heute wieder die Geschichte vom Pferd. Ich erzähl da heute das Thema Pferdemythen und Sagen.
Mhm.
Also quasi, wie die Pferde in den Mythen, in den Sagen, in den Geschichten, wie die da verankert sind, wie die vorkommen und was es da so alles zu sagen gibt von der Geschichte.
Haben wir nicht schon mal in irgendeiner Folge sowas gehabt über das Pferd von Peter den Großen geredet?
Wer ist denn der Peter der Große? Es gibt einen
Karl Alexander Großen. Der Große.
Alexander.
Nicht Peter der Große.
Ja?
Peter der Große. Er ist unser Nachbar.
Peter der Große, genau. Ja, ja, stimmt. Und ich glaube, ich habe den heute auch nochmal. Ich erwähne ihn heute auch nochmal, weil der natürlich davor kommt. Aber das ist ja den sein Pferd. Weißt du noch, wie das hieß? Vom Alexander
den Großen? Nicht.
Nein. Bukephalos.
Wie?
Bukephalos.
Ja, ja, Grieche.
Ja, aber weißt du, was Bukephalos heißt, übersetzt?
Die Schnecke.
Na, der Ochsenköpfige. Das ist jetzt nicht nett.
Das war wahrscheinlich ein Lusitaner mit so einem Ramsschädel oder so.
Ja, ramsig wahrscheinlich. Wahrscheinlich war er ramsig, ja. Recht ramsig. Ich liebe das ja. Ramsig und ein Rappe. Also eigentlich so wie Menoni sozusagen.
Mhm, das ist immer einen halben Meter kleiner wahrscheinlich.
Ja, zu der Zeit schon auch. Ja, genau. Super. Jetzt habe ich da heute also das Thema mitgebracht: Pferde in der Mythologie. Zur Einführung. Aus der Sagenwelt kennen wir eine Reihe mythologischer Wesen, wie zum Beispiel, kennst du da aber? Was sagt er denn so von
den Pferden? Ja, aus der Schule, der mit den Flügeln an der Ferse.
Mit den Flügeln an der Ferse, das war der Götterbote.
Der Pegasus, oder wer ist der?
Ja, Pegasus ist das Pferd mit den Flügeln.
Ja.
Den anderen, wie heißt jetzt der Gott mit den Flügeln an der Ferse, das ist der
Hermes.
Hermes. Hermes ist. Ja, der musste selber fliegen. Aber der Pegasus, den kennt man aus der griechischen Sage, genau. Dann gibt es zum Beispiel noch die Zentauren.
Kennen wir aus dem Harry Potter.
Okay, und die manchmal heißen sie auch Kentauren, also das halb Mann, halb Hengst. Also der Körper von einem Pferd, oben der Rumpf und das Gesicht von einem Menschen. Aber ich glaube, im Fasching sieht man das auch manchmal andersrum. Ja? Menschenkörper und mit einem Pferdekopf um drauf. Genau, und dann gibt es natürlich noch die Einhörner, also die Unicorns, ist dann auch wieder eine eigene Sparte für sich. Gut, also diese edlen Fabelwesen stehen zumindest für das Gute, das Übernatürliche. Genau, aus dem Realleben Karl der Große, ist ja auch ein Großer. Karl der Große soll laut Heldendichtung den Hengst Bayard seines Schwagers Reinhold verfolgt haben, weil der seinen Neffen immer wieder zur Flucht verhalf. Dieses Wunderross hielt der Legende nach über übernatürliche Anstrengungen stand, war riesig und verfügte über außergewöhnliche Kräfte und Ausdauer. Also das Pferd war schon, nicht der Neffe. Genau. Das zeigt aber auf jeden Fall, dass das Pferd für den Menschen halt schon immer einfach mythologisch belegt war und dass er sich seine Anziehung und Ausstrahlung einfach nicht widersetzen konnte. Das war ja früher quasi so der Sportwagen von den Königen und Kaiser, das Pferd.
Ja, deswegen, wenn sie geplündert haben oder nach Schlachten und da die Pferde aus dem Dorf rausgetrieben haben, muss es brutal gewesen sein für die Leute. Und auch für den, der plündert, halt ein wahnsinniger Wert.
Mhm. War das nicht früher bei den Turnieren, glaube ich, auch so, bei den Ritterturnieren,
ja, dass der Sieger... Rüstung und Pferd ging an den Sieger.
An den Sieger, genau. Wenn du verloren hast, darfst du wieder zu Fuß heimlatschen. Okay, also insgesamt dauert es eigentlich lang, ehe der Mensch dieses Beutetier, das ja früher war, das Pferd, trotz auskeilender Hinterbeine und starker Zähne dann irgendwann einmal gezähmt hat und für seine Dienste nutzbar gemacht hat. So wurde das Pferd über Jahrhunderte hinweg wichtigstes Arbeitstier und Mitentscheider bei den größten Kriegszügen und auf dem Schlachtfeld der Menschheitsgeschichte. Und das war natürlich lebenslang ein enges Band und unverzichtbar für den Menschen und auch für die ganze gesellschaftliche Entwicklung und die Zivilisation. Generation, wie man es nennt, waren immer aufs Engste verbunden.
Was mich mal interessieren würde, habe ich noch nie was drüber gelesen, wer ist auf die Idee gekommen, dass man Pferd reiten kann?
Ja.
Und wie er das dann reitet, also Zügel, irgendein Geschirr oder so?
Also ich glaube, die ersten Reiter, sagt man, das waren ja Nomaden aus der Steppe, also eben aus der heutigen Mongolei, so die Gegend.
Ja,
das war ja das erste Reitervolk. Wahrscheinlich haben sie die dann rangeschlichen, als ein Pferd mal geschlafen hat. Dann haben sie dann draufgeschmissen und geschaut, wie lange es
noch Fohlen.
Ja, wahrscheinlich wie beim Wolf hat auch irgendwie angefangen zu domestizieren. Apropos dem Domestizieren, das war ja dann in dieser ganzen langen Zeit des Zusammenlebens, hat dann der Mensch natürlich nur angefangen, die Pferde für seine unterschiedlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten dann eben auch anzupassen, also die ganzen Zuchtlinien. So kam es dann zum Wüstenspezialisten, den Araber, den mittelalterlichen Schlachtrössern, den gewaltigen Kaltblütern und die englischen Rennpferdezuchten und so weiter. Der Mensch hat dann natürlich angefangen, die nach seinen Bedürfnissen zu formen, die Pferde. Und das Pferd war ja früher total allgegenwärtig, wenn du das vorstellst. Das war wandelbar, alltäglich und doch etwas ganz Besonderes, um das sich schon bald Mythen und Legenden rankten und die Hoffnungen bargen, Träumen, Fantasien beflügelten und die Helden, Kriegsherren oder sogar die Götter unterstützten. Also ohne Pferde ist man früher einfach nicht auskommen. Wer was auf sich gehalten hat, der hat ein Pferd gehabt. Aber allerdings bei der ganzen Historie, wenn man sich das mal anschaut, dann wird einem bewusst, wie traurig es eigentlich ist, dass sich die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte so häufig einfach immer nur auf den Schlachtfeldern niedergemetzelt haben. Und wenn man mal ehrlich ist, von den Pferden ist ja auch nie eins gefragt worden, ob es sich für die menschlichen Interessen durch den Fleischwolf drehen hat lassen. Also sei es zu Kriegszwecken oder die Ackergäule, die Grubenpferde, Kutschengespanne. Millionen von Pferde waren einfach treuer Diener und Freund des Menschen. Und deswegen, und das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, baut den Pferden Denkmäler. In jeder Stadt sollte ein Pferdedenkmal stehen, finde ich. Weil
ja, siehst du eigentlich in den meisten großen Städten, oder? Hast du irgendeinen, der auf dem Pferd hockt, auf dem Socken?
Genau, das ist es ja. Es gibt Reiterstandbilder. Das ist immer
so,
dieses
Prestige-Denken. Allein meinst du?
Genau, das Pferd als solches, um das Pferd zu ehren und nicht immer irgendeinen Typen, der sein Hintern sieht, der auf dem Platz sitzt.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du schaust, heute ist ja das Pferd auch noch totales Symbol für Macht, Freiheit, also die ganzen Reiterstandbilder, jeder, der was auf sich hält, der ist halt auf einem möglichst wilden Pferd zu sehen, das halt irgendwie mit die Beine schlägt und das Maul aufreißt. Und warum reißt das Maul auf, als die Zügel immer fest anreißen und seine Gebisse drin haben?
Ich glaube aber, dass der Mythos der Pferde entstanden ist, weniger durch einen Krieg oder durch Kriegsreiterei als durch Arbeitsreiterei, glaube ich.
Durch Arbeitsreiterei?
Ja. Also durchs Ackern, durchs Treiben von Schafen oder Herden irgendwie oder durch die Jagd, glaube ich, da entsteht eine engere Bande als durch so eine Schlacht. Wenn die eine Attacke reiten, dann ist ja nichts mehr übrig. Das ist eigentlich ein Wegwerfartikel, so ein Pferd.
Das hast du mal in einem anderen Podcast schon mal erwähnt gehabt, wie irre das ist im Vergleich zu heutigen Panzer oder so. Du hast früher jahrelang ein Pferd ausgebildet, gezüchtet und dann bist...
Oh, Attacke geritten, was für
Attacke, ja genau. Das ist doch unfassbar.
Das ist wie dumm.
Absolut dumm, aber so wie es sind halt die Menschen. Ja, und es bleibt ja überhaupt die Frage, ob es für so ein Pferd überhaupt auch interessant in irgendeiner Art und Weise wäre, diesen Mythos-Status irgendwie zu haben, weil letztendlich geht es ja bei all den Sagen, Mythen, Geschichten dann letztendlich ja doch immer um den Menschen und um sein Pferd, seine Vision, seinen verklärten Blick auf die unschuldigen, geknechteten Tiere, die halt das machen müssen, was halt so der Mensch abverlangt.
Ja, aber stimmt schon, die sind halt sehr unterwürfig, die Menschen gegenüber. Auf der anderen Seite nutzt der Mensch halt eigentlich, glaube ich, nur das Verhalten, also dieses Herdenverhalten, diesen Überlebenstrieb, den die haben.
Ja.
Wenn die nicht so anpassungsfähig wären, wären sie wahrscheinlich schon lange ausgestorben.
Ja.
Vielleicht aus Bewunderung. Wenn du mal siehst, was ein Pferd so leisten kann, wie weit es pro Tag rennen kann, also an Distanz.
Mhm.
Also wie zäh ist es, wie wenig der eigentlich braucht. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Heu, Gras.
Also vom Körperlichen ja sowieso in jeder Hinsicht den Menschen total überlegen.
Aber wenn du mal schaust, du bist mit dem Pferd unterwegs wochenlang, was du da für Strecken zurücklegst. Deswegen bist du ja ein begeisterter Wanderreiter eigentlich.
Ja.
Du, mit dem Pferd kommst du überall hier. Es gibt ja nichts, was dich hält. Also Flüsse oder irgendwas oder Berge oder so. Es ist ja, kommst du überall drüber. Hast du immer einen Allradantrieb dabei? Also ich finde das schon faszinierend. Und daher kommt wahrscheinlich auch dieser Mythos.
Ja,
also der Unbesiegbarkeit, wenn es irgendwie eng wird, laufen sie halt weg. Es gibt da kaum was am Pferd mit nachkommt und über so lange Distanzen.
Und bei all dem schaut es auch noch verdammt gut aus.
Das kommt auch dazu,
ja.
Vor allen Dingen, wenn sie halt muskulös sind und nicht so dicke Bäuche haben, sondern halt ein gut trainiertes Pferd ist, es gibt ja fast nichts Schöneres.
Ja, das stimmt allerdings, klar.
Jetzt gehen wir nach Riem auf die Galoppbahn oder zu den Traber. Das sind ja super Pferde, also die schauen ja super aus.
Ja, schnittig, schnell. Ja. Da hast du natürlich recht, ja. Naja, und aus der Sicht des Pferdes fällt mir jetzt gerade eine Geschichte ein, die hat auch so einen richtigen Wow-Effekt. Und zwar die Geschichte von Old Billy. Sagt dir das was?
Hast du schon mal gehört? Habe ich schon mal gehört in dem Podcast. Haben wir schon mal.
Das ist das wohl älteste Pferd der Welt gewesen. Was denkst du, wie alt ist der geworden, Old Billy? Und mit was hat er seinen Unterhalt verdient?
Weiß ich nicht mehr.
Old Billy war ein Schlepppferd aus dem englischen Dorf Woolston. Also Schlepppferd, also die Kähne.
Die Kähne an die Kanäle.
An die Kanäle entlang. Mhm. Es zog über 50 Jahre Kanallastkähne und starb 1822 im Alter von 62 Jahren.
Irre.
Unfassbar, oder?
Ich glaube, da haben sie aber verrechnet. Können wir fast nicht vorstellen.
Das kann man mir irgendwie auch nicht vorstellen. Vor allem, wenn das, keine Ahnung, mit 4 oder so angefangen hat, die Kähne zu ziehen. 50 Jahre hat er es gemacht.
Ja, wie ist denn das gegangen mit Zähne und so? Die verlieren die ja zum Schluss. Was haben die gefressen? Also die Zähne waren bestimmt im Eimer.
Ja, Haferbrei. Auf jeden Fall 62 Jahre. Bam.
Sicher ist auf jeden Fall, dass er einen Besitzer gehabt hat, der sich um ihn gekümmert hat. Sonst war der nicht so alt geworden, vermutlich.
Mhm. Wenn er so alt geworden ist. Das ja. Ist echt die Frage. 1822 gestorben. Die Leute haben ja oft nicht einmal gewusst, wann sie geboren worden sind. Also
ja.
Old Billy eben. Aber zurück zur desaströsen Menschheit und einer der Lieblingsgeschichten der Menschheit. Was ist die Lieblingsgeschichte der Menschheit seit Anbeginn? Was ist das liebste Thema der Menschheit?
Genesis.
Das jüngste Gericht. Ja genau, das ist das Weltenende. Also wenn die Menschheit angefangen hat zu denken, hat sie schon über das Weltende nachgedacht. Und deswegen in Bezug auf Pferd gibt es da natürlich wieder fallen da ein, die apokalyptischen Reiter. Sagt da was, oder?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Albrecht Dürer hat eine Vision zum Beispiel vom Weltenende um 1496 auf Holztafeln gemalt. Und das waren die 4 apokalyptischen Reiter, die da waren. Die Pest, der Krieg und jetzt, man staune, die Teuerung und zum Schluss der Tod. Und die sind gemeinsam auf dem Bild nebeneinander galoppiert in so einer Phalanx, also in so einer Formation. Und der Tod natürlich auf einem total abgemagerten Klepper. Ist ja klar. Naja. Übrigens, laut Johannes gab es auch früher schon in der Bibel eine Erzählung von den 5 apokalyptischen Reitern und die waren Kritik und Klage, Rechtfertigung, Verachtung, Zynismus und Spott, Mauern, Schweigen und Rückzug und Machtdemonstration. Mhm. Aber warum die Herren jetzt alle auf dem Pferd geritten sind, das kann ich jetzt auch nicht so sagen, warum. Ich denke halt, die sind früher einfach für Kritten, die Menschen.
Die haben ja nichts anderes gehabt zur Fortbewegung.
Die haben nichts anderes gehabt. Und wenn es schnell gehen musste, dann halt auf dem Pferd. Und dann in der Bibel gab es auch noch letztendlich eine Geschichte von einem weißen Pferd in der Offenbarung. Ich sah den Himmel offen und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Wow, ich glaube, das war der erste Amtsschimmel der Geschichte.
Das heißt, das Gute sitzt auf dem Schimmel, das Böse auf dem Rappen.
Ja, so war es schon immer, gell? Lustigerweise. Weiß ist immer so die Unschuld. So
dann, ich glaube, ein kulturelles Ding, oder? Dass Weiß Unschuld ist. Südamerika, Mexiko, da ist doch, wenn sie den Tod feiern, sind es doch alle weiß.
Weiß sozusagen. Ich habe ja schon mal gehört, dass sie irgendwo in Schwarz geheiratet haben früher.
Da war's. Trauertag.
Ja, apropos anderer Kontinent, andere Zeit. Weißt du, welche Bezeichnung die Indianer Nordamerikas dem Pferd gaben?
Großer Hund, glaube ich. Weil es kein Wort für Pferd gehabt
hat. Ja, Sacred Dog. Also heiliger Hund.
Heiliger Hund.
Ich habe immer erst gelesen, Scared Dog. Eigentlich war aber nicht das Sacred Dog. Ja. Also ist eigentlich klar, dass das auch der Ausdruck war für den Wesen eines Pferdes, was Ehrfurcht, Respekt und eine tiefe Verehrung auslöste. Wobei, ich habe letztens auf Instagram, habe einen Post gesehen, auf einer Native American Spirit Seite. Und da war so ein Indianer oder, wie sagt man jetzt, Navajo American Native, korrekt. Und der war abgebildet in seiner Kriegerklamotten, sitzend auf dem Pferd. Und dann stand drunter, The Real American Warrior. Mhm. Und dann konnte man den Kommentar nicht verkneifen, who is sitting on a Spanish immigrant? Ponys waren ja nicht real American sozusagen. Okay, gehen wir mal wieder zurück zum europäischen Kontinent. Wie hieß oder heißt, keine Ahnung, wer weiß es schon, das Pferd von Zeus?
Das weiß ich nicht.
Das war der Pegasus. Der geflügelte Hengst des Olymp. Mit seinen schneeweißen Flügeln und seinem feurigen Wesen galt er als Symbol der Unsterblichkeit und der Inspiration. Quellen berichten allerdings, dass Pegasus seit Herkules Geburt dessen ständiger Begleiter war. Also Horse-Sharing im Olymp sozusagen. Mhm. Horse-Sharing bei den Göttern.
Ja, göttliche Pferde gibt es ja nicht so viel.
Nee, Pegasus, rent me. Auch von Achilles, weißt du, das Achilles. War der, auch von Achilles, ja, das war der mit der Ferse. Auch von Achilles Pferden weiß man die Namen seiner Pferde in der griechischen Mythologie und das war Xanthos, der Blonde, und Bailos, der Gescheckte. Übrigens, jeder, der gerade auf Pferdenamensuche ist, findet total cool. Also Xanthos, der Blonde, und Bailos, der Gescheckte. Aber ich dachte, Achilles, der verbrachte da Jahrzehnte nach dem Segeltörn von den Stadtmauern Trojas. Aber anscheinend haben sie eine Pferde dabei gehabt.
Die müssen ja eigentlich, wenn da so Feldzüge 10 Jahre noch mehr gedauert hat, dann müssen die ja irgendwie während der Zeit ihre Pferde gezüchtet haben. Oder haben sie irgendwo zusammengeklaut oder erbeutet. Wenn nach so einem Angriff ist der Pferd verletzt, dann ist er, brauchst du einen Ersatz.
Wenn sie die über einen längeren Zeitraum auf dem Feldzug eingerichtet haben oder ein Land zu besetzen, macht es eigentlich Sinn, dass die auch Stuten mitgenommen haben, oder?
Genau. Eigentlich schon.
Weil damals gab es ja noch keine Walache, das sind ja,
genau.
Wenn dann Hengste geritten. Naja, apropos Troja, der Spruch einem was vom Pferd erzählen, kommt woher?
Ja. Troja.
Genau, Troja aus der Heldensage. Als nämlich, ja, als nämlich die Griechen ihren Coup durchzogen und sich nach vermeintlicher Abreise eine Elitetruppe im Bauch des trojanischen Holzpferdes versteckt hat, das sie aus einem Schiffswrack gebaut haben. Das war übrigens eine Idee des großen Odysseus. Da brauchten sie ja nur jemanden, der den Trojanern gesagt hat, Geschenk von den Griechen euch zu ehren und jetzt schiebt es mal bitte auf euer Marktplatz in die Stadt rein. Und dann haben die das halt da reingrollert. Und der hat ihnen also die Geschichte vom Pferd erzählt. Und das ist das, was man heute noch sagt, wenn einer irgendwas quatscht, sagt, ja, erzähl doch die Geschichte vom Pferd. Das kommt von daher noch. Genau, und dann nicht zu vergessen, und jetzt kommen wir zu dem, was du am Anfang angesprochen hast, der ruhmreiche und treue Rappe von Alexander dem Großen, nämlich Bukephalos, was unrühmlicherweise Ochsenkopf bedeutet, haben wir schon erwähnt. Der hatte ja anfänglich Angst vor seinem eigenen Schatten gehabt und später das er sogar mit Kampfelefanten aufgenommen.
Ich meine, der war halt am Anfang ein junges Pferd und der erschreckt halt vor allem. Alle junge Pferde halt.
Ja. Und du musst mir vorstellen, Alexander, also nach der Legende nach ist Alexander mit ihm ja fast 30 Jahre lang von Krieg zu Krieg gezogen.
Anscheinend sind die Pferde früher von Haus aus älter geworden. Jetzt sind 60, aber offenbar.
Ja, robust Pferde. Ne? Genau, und der ist mit ihm 30 Jahre fast von Krieg zu Krieg gezogen. Und in Alexanders letzter Schlacht ist er dann wohl im Fluss ertrunken, der Arme. Und Alexander beerdigte Bukephalos prunkvoll in einem eigens ihm zu Ehren dafür gebauten Mausoleum und gründete an jenem Ort die Stadt, na, wie wird die schon heißen, Alexandria Bukephalos. Und das ist das heutige Schemal in Pakistan. Und ich habe das mal so nachrecherchiert. Alexander und Bukephalos waren übrigens so 4.000 bis 5.000 Kilometer auf persischer und indischer Trekking-Tour unterwegs.
Müssen wir noch ein bisschen reiten, müssen wir das hier bringen.
Ja schon, das war das erste Extreme-Team der Distanzreiter-Gilde, könnte man sagen. Aber trotzdem, das war nichts im Vergleich zum, den haben wir vorhin auch schon mal benannt, zu den 46 Jahren Regentschaft des Reisekönigs Karl des Großen. Der ist geschätzt zwischen 40.000 und 50.000 Kilometer auf dem Rücken, also allerdings verschiedener Pferde, aber 40.000 bis 50.000 Kilometer geritten in seinem Leben. Das musst du mal vorstellen.
Und der war ja nur auf dem Pferd eigentlich.
Und der war damals ja schon sehr groß. Der war, glaube ich, über 1,80, Karl der Große. Also der hieß der Große nicht, weil er so groß war, aber der war, glaube ich, über 1,80 und jetzt waren die Pferde ja früher nicht so groß und 40 bis 50. Ich meine, ich glaube, ich habe mal ja Doku gesehen, der ist ja auch bis also quasi Portugal, Südspanien war der ja auch, der ist ja auch nach Italien, der war ja überall, der ist ja ständig umeinander geritten in seinem Reich. Total crazy, oder? Das ist ja recht alt geworden, aber trotzdem, was hat denn der für Füße gehabt, wenn wir so O-Beine gehabt haben da? Und übrigens, genau, noch eine kleine Anekdote aus der Römerzeit. Den bekanntesten historischen Pferdenarren der Geschichte findet man im alten, antiken Rom. Weißt du, von wem ich rede?
Na.
Kaiser Caligula soll seinem Lieblingspferd namens Incitatus, es war ein sehr erfolgreiches Rennpferd, so sehr verwöhnt haben, dass er ihm einen marmornen Stallpalast bauen ließ, ihm einen Zaum aus Elfenbein und einen Sattel aus Purpur anfertigen ließ und es dann angeblich auch noch zum Senator machen wollte. Aber da war dann doch ein Dolch irgendwie schneller.
Ein Zaum aus Elfenbein?
Ja, unbequem.
Ja, völlig.
Total. Naja, irgendwas war da. Vielleicht waren es Elfenbeinkugeln an auf der Lederschnur. Keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall. Mordsprunkheit. Ja. Und jetzt von Römerzeit angekommen, gehen wir mal ein bisschen nördlich.
Caligula ist doch der Gegenpart vom Gladiator, oder?
Nee, das war Commodus.
Commodus, ah, Commodus. Stimmt. Den habe ich jetzt verwechselt.
Caligula, das muss so ein irrer Orgienkaiser gewesen sein.
Eigentlich Caligula, Kaiser und Gott, genau.
Irgendwie so. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass man ihm das zu Unrecht den Titel gegeben hat. Es ist ja immer so, immer wenn ein Kaiser gestorben ist, hat ihn der Nächste ja total verteufelt und ihm lauter irrsinnige Sachen angehängt, dass man gedacht hat, der war total größenwahnsinnig oder so. Ja. Nero muss auch nicht so schlimm gewesen sein. Naja, was heißt schlimm?
Ich meine, er hat die Stadt abgefackelt.
Ja, ob er das gemacht hat, vermutet man. Man weiß es ja nicht.
Vielleicht aber wollte er nur ein Feuer machen und hat einen Fehler gemacht.
Den Fehler.
Er macht es halt nicht so oft als Kaiser.
Als Kaiser. Genau.
Lass und schon geht's in die Hosen.
Oh Gott.
Das ist ja beeindruckend. Warst du schon mal im Forum Romanum da auf dem,
ja,
in dem Palast von Nero?
Ja.
Und das ist ja schon irre, oder? Wie groß das alles war und dann dieser Blick auf das Forum Romanum und so.
Mhm.
Und jetzt stell dir vor, er steht da und man weiß, dass der Peter Ustinov war ja der Kaiser Nero.
Das, war
das
genau,
weiß man.
Das weiß man, das hat man ja, sieht man ja im Film.
Das siehst du, genau. Und da steht er da am Balkon und schaut zu, wie sie alle abfackeln.
Genau, und spielt Harfe.
Ja.
Das Bild haben wir. Wir kennen ja alle das Kolosseum in Rom, aber es gab ja früher in Rom, gab es ja den Circus Maximus.
Mhm.
Und das war eine Sportstätte, es war eine Pferderennbahn, die war 600 Meter lang.
Mhm.
Und da haben 250.000 Menschen drin Platz gehabt. Mhm. Und dieses Pferderennen, das muss ja früher, das war ja nicht einfach Sport, das war ja Massenhysterie pur.
Ja.
Und da gab es auch immer die Weißen, die Roten, die Grünen und die Blauen Streitwägen und Pferdegespanne. Und die haben ja, das musst du dir mal vorstellen, mit diesen Viererspann. Die haben übrigens damals auch schon diese Rennwägen in Leichtbauweise gehabt.
Und die waren ja ganz anders eingespannt. Also nicht so wie heute,
nein,
sondern nur an einem Seil. Die waren nur vorn am Zügel zusammen, am Kopf. Und hinten, es war alles frei.
Das ist ja unfassbar.
Ja.
Und die sind ja damals, ich glaube, 5 oder 6 Runden. Und dann bist du ja bei 3 Kilometer im Vollgas. Mhm. Brutal.
Mhm.
Und da gab es wohl auch einen Rennfahrer quasi. Das waren ja die totalen Rockstars früher. Und der hat über Jahrzehnte, ich glaube 10, 12 Jahre oder so, war der unbestritten der Meister.
Masala.
Und hat fast jedes...
Mal, Ben-Hur.
Der Ben-Hur, stimmt.
Der hat zum Schluss gewonnen gegen den Masala. So was, das weiß man doch alles.
Das weiß man, sehr klar. Was du alles weißt. Ich hätte dich vorhin auch schon fragen können, wie ist das Pferd von Winnetou?
Ilchi.
Ilchi. Du weißt echt alles, das ist auch so klasse.
Hörst du nicht?
Karl May Sacred Dog. Sacred Dog.
Seit Karl May weiß ich, wie man sich anschleicht zum Beispiel.
Ja.
Oder wie man Fleisch weich macht, indem man es unter den Sattel legt beim Reiten und so Geschichten.
Aber das war nicht Tartan, oder?
Ja, also kann sein, aber es hat der Karl May beschrieben. Und seitdem weiß man das, wie das geht.
Okay.
Ohne Karl May kommst du nicht weiter.
Okay, jetzt waren wir im Rom. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen nördlich. Wie heißt das Pferd von Odin?
Habe ich vergessen wieder.
Sleipnir, was so viel wie der dahingleitende bzw. der Windgeborene bedeutet.
War das dann ein Norweger?
Ob das ein Norweger war?
Ja, Odin ist doch so ein Gott der Wikinger, oder?
Ja, genau. Also der Germanen hat. Germanen, der ja. Nordvölker sozusagen hat. Der Odin, genau. Und das Lustige ist, an diesen Sleipnir, der wurde übrigens schon in der Snorre-Edda und in der Lieder-Edda wurde davon berichtet. Und das war ein achtbeiniges Pferd.
Puh.
Wobei mir jetzt der praktische Nutzen von dem Sleipnir-Erfinder interessieren wird, warum er dem 8 Beine angedichtet hat. Aber das ist ja ein nordischer Gott. Und dann haben wir gedacht, da gibt es verdammt viel Schnee. Vielleicht hat er einfach eine bessere Traktion mit 8 Beinen, dass er durch den tiefen Schnee kommt.
Ja, du musst ihm ja Schneeschuh hinmachen. Ja, 8 Stück.
Das ist problematisch.
Du fängst mit einem an, der steht dann auf dem Schnee und die anderen 7 brechen ein. Das wird schwierig.
Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich war der Odin selber dann so ein properer Koloss, oder? Dass man sich dachte, naja, der ist so ein
Hühner. Die Kinger stellt man immer, oder die Germanen immer so Brocken, muskulöse Brocken da, die haben wahrscheinlich schon Gewicht gehabt.
Ja.
Brauchst du ein stämmiges Pferd.
Ja, haben wir gedacht, lieber 8, sonst geht's auf den Rücken.
Dann hast du nur Schild dabei und Schwerte und so.
Besser 8 Beine. Und der sollte übrigens laut der Edda-Saga natürlich auch auf Wasser wie auf der Erde das schnellste Pferd der Welt gewesen sein. Also sogar über Wasser. Ein Wasserpferd. Übrigens Thema Wikingerpferde. Im Mittelalter bei den Raubzügen stahlen die Wikinger die Pferde aus Nordengland und nahmen sie von dort aus auf ihren Schiffen mit nach Island. Und nur durch einen zufälligen Gendefekt der Zuchtpferde war dafür ausschlaggebend, dass die Fähigkeit des Töltens dann gehabt haben, diese Pferde. Mhm. Also die Islandpferde dann letztendlich, die Wikinger darüber gebracht haben. Also das am Rande bemerkt. Genau, bei den Mongolen gibt es ein mythisches achtbeiniges Pferd, das zudem dann noch Flügel hat. Also die haben einfach sämtliche westlichen Götterpferde und gesagt, da bauen wir eins draus, hat 8 Beine und Flügel. Und das hieß Chimori.
Mhm.
Oder Kimori.
Habe ich noch nie gehört.
Nee. Aber es hat es immerhin zum Wappentier der Mongolei gebracht. Jetzt ist mir die zwar nicht gerade im Kopf, wie die Fahne ausschaut, aber da scheint ein achtbeiniges Pferd drauf zu sein, mit Flügeln. Das ist in der schamanischen Tradition der Mongolei ein Symbol für die innere Kraft und der menschlichen Seele. Deshalb ist in der Mitte des Pferdes auch das Yin-Yang-Zeichen zu finden. Wie bei Mercedes
quasi. Das habe ich noch nie gehört, dass das in der Mitte des Pferdes ist, Yin-Yang.
Ja.
Aber ist logisch eigentlich.
Ja. Und von der mongolischen Mythologie machen wir jetzt mal einen Abstecher in das noch fantasievollere Indien. Und da treffen wir auf Uchaishravas. Ich betone jetzt bestimmt total falsch, aber das Pferd heißt Uchaishravas oder so ähnlich. Dieses mythische 7-köpfige Pferd stammt aus dem Milchozean und gehört Indra, dem König der Götter. Es gilt als das Beste aller Pferde und ist ein Symbol königlicher Autorität und göttlicher Macht. Also, jeder hat das schnellste, das beste Pferd und der hat jetzt keine Flügel, der hat auch keine 8 Beine, aber der hat 7 Köpfe. Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber ich vermute, in den heutigen Stallungen der Maharajas stehen wahrscheinlich neben Bentley und Aston Martin nur ganz viele andere PS-starke Boliden. Aber das sind ja alles bloß seelenlose Repräsentanten von der Macht und Reichtum. Generell scheinen aber die heroischsten Götter es nicht selbst zu schaffen, den Sonnenwagen mit der Sonne über das Firmament zu ziehen. Weil den gibt es auch fast in jeder Kultur. Also den Wagen, wo die Pferde die Sonne über den Himmel ziehen. Das gibt es auch in der slawischen Mythologie. Da ist das Feuerpferd Symbol für Energie, Leben und Licht.
Spannend finde ich das allerdings schon. Zum Beispiel mit dem indischen Pferd. Es gibt ja da in Indien eine eigene Pferderasse. Die haben so spezielle Ohren.
Ja, genau. Wie heißt denn? Weiß nicht. Aber die mit den Ohren so nach innen dreht. Mhm,
ja, genau.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass da nur Bentleys in der Garage stehen, glaube ich nicht bei den reichen Indern. Sondern ich glaube schon, dass die noch Pferde haben auch.
Ja.
Also wenn die traditionell sind oder ein bisschen konservativ, stehen da mit Sicherheit Pferde irgendwo.
Genauso wie in den arabischen Ländern halt, die ja noch ihre
Ja, die Jagd vom Pferd aus, gerade mit Greifvogel, also Beizjagd vom Pferd ist doch...
Ja, das ist halt schon noch genauso. Der Mythos, der lebt halt schon auch noch in den Kulturen weiter, das ist klar. Genau, und deswegen weiter im Osten, in China zum Beispiel, da gibt es auch das Longma, das Drachenpferd. Also das hat den Körper von einem Pferd und darauf hat einen Drachenkopf. Und das verkörpert ja auch das göttliche Omen und dient als kaiserliches Reittier. Das war Feuerstuhl sozusagen.
Wie man da drauf kommt, das so zu verschmelzen. Ein Pferdekörper ist ja eigentlich was Ästhetisches.
Ja.
Und so ein Drachenkopf ist ja, also für mich hat das nichts mit Ästhetik zu tun. Vielleicht ist da mein Verständnis anders. Aber wie kommt man dann auf die Idee, das zu verschmelzen?
Ja, aber genauso in der griechischen Mythologie, halb Pferd und dann so der Rumpf von einem Menschen.
Ja, Das heißt ja immer, das Pferd muss hinten die Last aufnehmen. Beim Centaurus ist das schwierig. Oder bei so einem Drachenpferd mit so einem schweren Kopf, der kippt ja vorne über.
Wie sagt die Zentaurin zum Zentauren, du musst hinten mehr untertreten.
Ja, jetzt kriegst du mehr Bandscheibenprobleme.
Ja, genau. Genau, nochmal zurück zu China. Da gibt es dann noch die Sage von den Himmelsstuten, die übermitteln die Botschaften zwischen den Göttern und den Menschen. Die sind auch eng mit dem chinesischen Tierkreiszeichen, dem Pferd, verbunden. Und das ist eigentlich in der ganzen Mythologie das einzige Mal, dass Stuten da irgendwie im Gespräch sind. Sonst sind sie immer nur die Hengste der Götter.
Also, das ist auch komisch eigentlich. Gell? Ja. Und ich glaube, früher sind es auch die Stuten nicht geritten, sondern nur die Hengste.
Ja.
Stell dir mal vor, du hast da so eine Kavallerieformation lauter Hengste und jetzt kommt der Hugo daher und hockt auf der Stute. Was da mit der Angriffsformation ist.
Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Eigentlich als schlauer Feldherr hätte ich gesagt, okay, meine Kavallerie reitet nur Stuten und dann drehen die Ängste durch. Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass die Menschen aller Kulturen den Pferden nur beste Eigenschaften zugesprochen haben und ihre mythischen Vorstellungen damit vereint haben. Lebendigkeit, Schnelligkeit, Freiheit, Fruchtbarkeit, Loyalität, Unbestechlichkeit, heldenhafte Stärke und königliche, wenn nicht sogar göttliche Autorität. Naja, was steht eigentlich im Koran über Pferde? Pferde werden da als Symbole für Macht, Schönheit und Reichtum beschrieben. Sie spielen im Islam als edle Geschöpfe Allahs und treue Begleiter in Geschichte, im Transportwesen und im Glauben eine herausragende Rolle, deren Pflege und Zucht als lobenswert gelten. Da gibt es auch einen göttlichen Schwur von Allah in der Sure 100. Die Rennenden, heißt er, beginnt mit einem Schwur Allahs bei den galoppierenden Pferden. Sie werden für ihre Schnelligkeit, die funkenschlagenden Hufe und ihren Einsatz gepriesen. Und da habe ich mir aber gefragt, der Koran entstand doch irgendwie 500 irgendwann und funkenschlagende Hufe gab es ja schon Beschläge? Ich glaube, das haben die Skythen als erstes.
Beschläge gab es mit Sicherheit, weil die Mongolen haben schon beschlagen.
Naja, die Mongolen waren ja viel später. Die waren ja 1000 Jahre später fast. Die Mongolen. Die Skythen, glaube ich, die haben im 6. Jahrhundert waren so die ersten, die ihre Pferde beschlagen haben. Aber der Islam ist im frühen 7. Jahrhundert nach Christus, also 610 bis 632, auf der arabischen Halbinsel durch die Propheten Mohammed entstanden. Also im 7. Jahrhundert ist der Koran entstanden. Und wenn da die Funken, also wenn da die Hufe Funken geschlagen haben, dann waren das einer der ersten beschlagenen Pferde. Weil die Skythen haben im 6. Jahrhundert ihre ersten Beschläge gemacht, vermutet man.
Wer ist die Skythen?
Die Skythen ist ein Kriegervolk gewesen, eben im Altai. Also quasi
im
auch
Altai.
Waren quasi die Vorgänger von den Mongolen, aber weiter ein bisschen Ural, glaube ich, so an der Gegend.
Ja, das war eine super Idee, Hufeisen zu setzen. Und die haben sie ja wahrscheinlich hergenagelt. Also herauszufinden, dass das Horn das zulässt überhaupt.
Ja, dass man weiß, wo man da reinnagelt. Und dass man überhaupt nagelt. Ja. Verrückt, total verrückt. Und dann gibt es im Koran noch, die Rede ist vom Burak. Und der Burak nimmt eine besondere mythologische Rolle ein. Und zwar ist der Burak zumindest was Pferdeähnliches. Ein pferdeähnliches, schillerndes Wesen, das den Propheten Mohammed während seiner nächtlichen Himmelsreise in der Al-Isra getragen haben soll. Der Burak. Naja, auf jeden Fall wäre der Mensch nicht der Mensch, wenn er dem Pferd nicht selbst auch noch eine Gottheit angedeihen lassen würde. Und dazu erkoren die Griechen Poseidon, der mythologische Gott des Meeres und Bruder von Zeus. Das Pferd war ihm nicht nur heilig, er soll es sogar erschaffen haben, weshalb Hippios eines seiner Beinamen ist. Also Poseidons. Paradoxerweise wurden ihm zu Ehren aber auch jedes Jahr mehrere Schimmel im Rahmen eines religiösen Rituals geopfert. Das ist mal wieder typisch Mensch. Er findet da was und dann mordet man die Pferde ihm zu Ehren wieder auf. Macht überhaupt keinen Sinn. Poseidon. Der hat vielleicht die Seepferdchen erfunden.
Das Schwimmabzeichen meinst du?
Ja, genau. Und auch der griechische Sonnengott Helios kam nicht ohne Pferd aus. Der düste nämlich auf seinem Wagen durch den Himmel, vor dem vier weiße Hengste gespannt waren. Also um die Sonne über den Himmel zu ziehen, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. und das Gespann von Hades, dem Gott der Unterwelt, bildeten natürlich im Gegenzug 4 schwarze Hengste. Also mit Stuten haben die Griechen nichts am Hut gehabt. Bei den Kelten ist es Epona oder Epana, Göttin der Fruchtbarkeit und der Pferde. Das Wort leitet sich vom gallischen Epos bzw. irischen Ech für Pferd ab. Anscheinend haben aber die Gallorömer Epana ebenfalls wie andere Gottheiten auch in den Himmel mit aufgenommen und machten sie dann sogar gleich noch zur Schutzpatronin ihrer berittenen Truppen. Aber weil wir gerade bei den schwarzen und weißen Pferden waren, andere Kulturen, andere Geschichten, aber ähnliche Bilder. Die Rede ist von Skinifaxi und Chimfaxi, 2 lustige germanische Namen für jene pferdeartigen Gestalten, die Tag und Nacht bewegten. Während Skinifaxi, auch leuchtende Mähne genannt, den Wagen mit der Sonne über das Firmament zogen und die Götter bei Tag auf ihm reiteten, stiegen sie nachts auf das Rußpferd Chimfaxi und es wurde dunkel. Man hat immer irgendwie für besondere Zwecke ein Pferd braucht. Auch bei den Göttern ist dir das schon aufgefallen.
Ja. Ja, sonst bewegt sie wenig.
Ja, ja. Aber jetzt pass auf, das ist ja lustig. Das ist ja alles miteinander verwogen. Weil noch 2 Namen, die in der griechischen Mythologie auftauchen, sind Kyllarus und Xanthos. 2 unsterbliche Pferde, die den Zwillingen Pollux und Castor gehörten. Beide waren Söhne des Zeus. Xanthos war dabei, von Hera sogar bemächtigt, die menschliche Sprache zu sprechen. Allerdings steht auch geschrieben, dass Zeus diese unsterblichen Pferde dann wieder König Peleus von Parthia anlässlich seiner Hochzeit mit der Meeresnymphe Thetis schenkte, der sie dann später seinem Sohn Achilles vererbte und der sie dann vor Troja seinem Streitwagen vorspannte, hinter dem er dann den besiegten trojanischen Prinzen Hektor zu Tode schleifte.
Wie alt war denn das Pferd?
Wieso?
Weil es so oft weitergegeben hat.
Ja, verstehe, es ging halt recht schnell. Aber schau, im Übrigen soll Xanthos ein direkter Vorfahre, und jetzt kommt's, von Bucephalus, Alexanders ungestümen Rappen gewesen sein. Na, kein Wunder, jetzt schließt sich auch hier der Kreis der Geschichte wieder. Die Griechen und ihre Pferde. Wie hieß der Grieche, der die Lehre über die Pferde und wie man Pferde
zureitet? Über die Ausbildung hast du schon mal erzählt, gell?
Xenophon.
Xenophon.
Der 430 bis 350 vor Christus antiker griechischer Politiker, Feldherr und Schriftsteller aus Athen gewesen ist. Der hat das erste Buch über die Reitlehre, über die klassische Reitlehre verfasst und wie man Pferde ausbildet und wie man sie am besten hält.
War da nicht drin gestanden, wie man die Hufe hart macht?
Ja, genau, indem das Pferde auf unterschiedlichen steinigen Böden stehen und so weiter. Dessen Lehren heute noch quasi mehr oder weniger die Grundart der Pferdeausbildung sind. Der gute alte Xenophon.
Sowieso überraschend, dass weil die Pferde so eine große Bedeutung gehabt haben früher und viele tausend Jahre zurück, dass da kaum jemand aufgeschrieben hat, wie man Pferd ausbildet. Entweder hat das jeder gewusst, weil es so alltäglich war, oder es war so ein Geheimnis, weil jeder wollte besonders gute Pferde haben und ausbilden, dass es wie eine Taktik beim Fußball heute irgendwie so behütet wird.
Dass es gehütet dann ist.
Ja, finde ich überraschend, weil Schrift gab es ja schon viel früher. Die Ägypter haben geschrieben und so, aber niemand.
Also es gab da keine klassische Niederschrift. Ja, ich glaube einfach, dass der Vater das dem Sohn gezeigt hat und die sich damals genügend blaue Flecken dabei geholt haben. Naja, das war bis jetzt schon mal eine ganze Menge fantastischen Hufgetier. Und da dürfen aber natürlich auch die Einhörner nicht fehlen. Die sind ja fester Bestandteil von so vielen Sagen, Mythen verschiedenster Kulturen, denen schon immer etwas Magisches anhaftete. Allgemein gelten sie als Inbegriff für Befreiung aus alten Zwängen und steter Treue zu sich selbst. Ich sag da nur Glitzer und Regenbogen blim blim.
Das ist die Barbie.
Das
Barbie-Einhorn.
Ja, genau. Ja, aber eigentlich auch ein schönes Symbol, oder?
Ich weiß nicht, dieser Pöppel da vorne raus, das schaut schon irgendwie blöd aus.
Ja, das hat schon mal kurz ausgeschaut, ja. Und der ist ja da meistens ist der immer so strunzgerade und so eingedreht wie ein Korkzieher, schaut der mal aus, gell? Ja. Also ein Einhorn hat ja nie ein rundes Horn, wie so ein Nashorn, sondern die haben immer so, ja, ist das eine Waffe?
Schaut, ja, wie eine Lanze eigentlich.
Wie eine Lanze. Ja. Und unproportional zum Pferd, eigentlich ganz komisch, ja.
Wozu?
da gab es doch aber auch so viele Mythen und Geschichten, oder? Was man aus dem Horn von einem Einhorn, war ja dann auch wieder so eine Zaubersubstanz.
Da war ich noch nie fasziniert davon.
Nein, ja nicht. Von Einhörnern generell. Ist nicht so mein Ding. Ja. Wenn, dann schon ein Zweihorn. Und weil Pferde stark und wild sind, haben Herrscher sich auch immer wieder mit ihnen identifiziert. Ein Beleg dieser besonderen Bedeutung und Machtsymbol zum Beispiel bilden die sagenhaften Sachsenhäuptlinge Hengest und Horsa. Die der Legende nach im 5. Jahrhundert die ersten sächsischen Herrscher auf den britischen Inseln gewesen sein sollen. Im Bereich des heutigen Kent. Übrigens seit 1605 nahm man der Sage wegen das steigende weiße Pferd im Wappen von Kent auf. Und warum weiß?
Keine Ahnung.
Ein mystisches Zeugnis jener Zeit ist auf jeden Fall Englands ältestes Scharbild in jener Landschaft, das Uffington White Horse. Hast du schon mal was gehört davon?
Ja.
Das ist ein mit 3 Meter breiten und 60 bis 90 Zentimeter tiefen Gräben durch die Vegetation bis hinab auf den weißen Kreidegrund mit einer Dimension der Pferdefigur von 107 mal 37 Metern. Das ist ein Scharbild in der englischen Landschaft.
107 mal 37
Meter, genau, mit 3 Meter breiten Gräben. Also aus der Luft ist das ja total klasse zu sehen. Für die sächsischen Überflieger Hengest und Horsa auf jeden Fall. Aber das spezielle Ding mit den weißen Pferden hat schon früher begonnen, bei den Germanen. So berichtete der römische Historiker Tacitus um ca. 100 nach Christus in seiner Germania, dem Volke eigentümlich ist auch der Rosse Vorahnung. Die schneeweißen Rosse werden in Hainen gehalten und durch keine sterbliche Arbeit befleckt. Nur angeschirrt für den heiligen Wagen der Priester und des Königs. Aufmerksam beobachtet und deutet man die Schnauben, das Wiehern und kein größerer Glaube wird geschenkt als das ihrer Vorahnung und Vorzeichen. Sich selbst halten die Priester für die Diener der Götter, die Rosse jedoch für die Vertrauten der Götter. Also weiße Pferde haben schon immer eine Faszination gehabt, aber ich denke mir, dass es dann früher auch noch nicht so viel Melanome gegeben hat, oder?
Ja, weil die meisten sind ja braun, oder? Also Wildpferde sind von Haus aus eigentlich
braun. Da waren die Weißen was Besonderes.
Ja, aber es gibt schon, eigentlich ist der Weiße ja ein Gendefekt dann, oder?
Wahrscheinlich. War jetzt das erste weiße Pferd ein Albino vielleicht? Nee, aber dann hätten sie alle rot. Nee, das ist glaube ich was anderes.
Albino ist glaube ich was anderes. Ja. Gibt es ja bei den Lusitanos viel, diese Albino-Pferde da.
Diese Cremolos.
Ja. Mhm. So richtig mit rotem Augenlid und so.
Naja, derartige Weissagungen durch Pferde werden sich auch in einigen alten Überlieferungen und Legenden im Bereich des heutigen Niedersachsens erhalten haben. Wenn neue Städte oder Kirchen der Legende nach dort errichtet worden sind, wo ein weißes Pferd nach dem Davonlaufen anfing zu grasen. Ist echt so. Also in den alten Geschichten ist das oft Bestandteil, dass auch teilweise Ländergrenzen so dieser alten Geschichten und Legenden nach festgelegt worden sind. Zudem gibt es archäologische Belege dafür, welche hohen Stellenwert Pferde für den dortigen Kulturkreis in Niedersachsen hatten. Bei Ausgrabungen auf dem altsächsischen Gräberfeld wurden bei Kloppenburg insgesamt 24 Pferdegräber nachgewiesen. Etwa 15 Kilometer weiter davon nochmals 46 Tierbestattungen mit überwiegend Pferdegräber. Und zwar bewusst ehrenvoll begraben. Auch in Norddeutschland gibt es etliche dokumentierte Pferdebestattungen, zum Beispiel nahe Lüneburg mit 42 Pferdegräbern aus altsächsischer Zeit. Die Pferdebestattungen bei Wildeshausen zum Beispiel fallen auf das Gebiet der Nachkommen Widukins des Sachsenherzogs. Hast du den Namen schon mal gehört,
Widukin? Ja, mit dem haben wir schon mal zu tun gehabt.
Haben wir schon mal zu tun gehabt. Das weiße Ross Widukins, der Überlieferung nach, und jetzt sind wir wieder bei dem ankommen, der Überlieferung nach schenkte Karl der Großen seinem einstigen sächsischen Widersacher Widukind nach dessen Taufe ein weißes Pferd. Da war wieder der Karl der Große, das Tanzreiter-Champion. Was uns heute noch vielerorts vom Pferde miteinander vergangener Zeiten begegnet, sind Pferdedarstellungen in zahllosen Wappen und Emblemen. Das sage ich nur Ferrari. Zum Beispiel eines der 10 am besten erkennbaren Embleme der Welt. Ein steigender Rappe auf gelbem Grund, stolz, aggressiv, imposant, wie ein Rennauto halt. Ursprünglich prangte dieses Logo auf dem Rumpf eines italienischen Doppeldeckers im Ersten Weltkrieg, des Fliegerasses Francesco Barca. Der ist bei Montello abgeschossen worden und Enzo, also der Begründer von Ferrari, übernahm dann das Wappen zum Gedenken an ihn und ließ es auf seine Scuderia aufmalen. Und das war dann der volle Welterfolg. Und übrigens, auch wenn es kaum jemandem auffällt, aber auch im Porsche-Logo ist ein schwarzer Rappe drin.
Rappe, echt?
Ja, ein steigender Rappe. Und der ist ausgeliehen von Stuttgarts Stadtwappen. Stuttgart, das im Mittelalter als königliche Stallung gegründet worden ist.
Ah, wusste ich gar nicht. Mhm. Und wo kommt dann der komische Dialekt her?
Von den Stallburschen. Übrigens in der deutschen Wappenrolle heißt es, sei das Pferd 1570 Mal grafisch vertreten und damit das meistverwendete Wappentier. Viele heraldische Pferde haben es zum Ruhm und Ehre gebracht, darunter das Niedersachsenpferd, das Welfenross und auch der Tomsker Schimmel, der mir jetzt gerade momentan nichts sagt, aber das Welfenross.
Habe ich auch noch nicht gehört. Welfenross haben wir schon mal geredet drüber.
Ja, pass auf, der Widukin war Sachsenherzog und hat das weiße Pferd geschenkt bekommen, der als weißes Wappenpferd eine steile Karriere hinlegte und durch die welfischen Nachkommen Wappentier vieler deutscher Städte und Gemeinden, insbesondere Sachsens, wurde. Und was das total crazy ist, durch die Linie Hannover, habe ich letztens erst den Bericht gesehen, also ein hannoveranischer, was war das, Herzog? Kurfürst, dessen Tochter hat ja den englischen König geheiratet.
Welchen?
Ja, weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall ihr Sohn, also und der ist dann relativ schnell gestorben und so ist ihr Sohn, das war Georg der Erste, ist dann auf dem englischen Thron gekommen. Er konnte Italienisch und Deutsch, aber kein Englisch. Aber der ist dann quasi englischer König geworden aus dem Haus Hannover und deswegen ist quasi das englische Adelshaus so eng verbunden mit dem Haus Hannover. Mhm. Die sind ja alle verwandt, verschwägert irgendwie. Dann war ja auch der König Wilhelm, der war ja auch irgendwie der Cousin vom Edward. Ach, keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall sind die alle total verbandelt miteinander. Aber dadurch, dass das Wappentier der Linie Hannover es dann sogar über den Ärmelkanal geschafft hat, in englische Gefilde, wurde Sachsenross daraufhin sogar in Teilen des britischen Weltreiches bis hin nach Kanada, zum Beispiel in der Stadt Guelph, was eben Welf heißt, in Ontario verbreitet worden ist. Also wo immer du in England oder in englischen Nachkommenschaften weißes Pferd im Wappen siehst, ist es letztendlich der weiße Schimmel von Widukin. Mhm. Den Karl, ich muss ja vorstellen, was das für eine lange Linie zieht. Na ja, schön.
Fällt mir was ein zum Hannoveraner und Niedersachsen und so. Da gibt es heute noch eine Hofreitschule, Bückeburg. Die kümmern sich um Barockpferde und bilden die aus und machen also Shows und so. Im Internet ein paar Filmchen, ist ganz spannend. Haben so ein bisschen als Motivation die spanische, die Wiener Hofreitschule.
Aha. So Bückeburg, habe ich schon mal gehört. Ja. Stimmt. Und das ist bei Hannover auch.
Mhm. Mhm. Also ist in Niedersachsen irgendwo Paderborn, Hannover, irgendwo da in dem Eck.
Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die früher im Mittelalter dann quasi ihre Pferde auch ehrenvoll begraben haben. Und das erinnert mich jetzt gerade darum, du kennst dann an Henry, mein früheres Pferd, Sir Henry, das war doch der Riesenkoloss. Und als der so alt war, habe ich echt Träume gehabt, dass ich mir gedacht habe, also da ist er gestorben. Und was mein Problem war, ist, haben wir gedacht, den kann ich bei uns im Garten nicht begraben, weil das sieht da jeder. Wenn ich da ein Loch sehe und ich lege den rein, dann habe ich da einen fetten Hügel drauf. Und das war wirklich mein Gedanke zu der Zeit in den Träumen, dass man dachte, wie kriege ich den begraben, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Total verrückt.
Aber den, ja, der musste ein tiefes Loch buddeln.
Ja, schon. Aber den hätte ich ehrlich gesagt auch gern begraben, ehrenvoll. Naja. Jo, zum Schluss haben wir das ärmste Pferd der Geschichte, also so sehe ich das. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Mhm.
Das ist das Wappentier der Templer. Du erinnerst dich? Da sitzen gleich 2 Ritter auf einem Pferd und beide reiten, also beide reiten dieses eine Pferd, beide sitzen da drauf in ihrer Rüstung. Und was ja Brüderlichkeit und gemeinsames Teilen symbolisieren sollte, was aber absolut ungut für den Pferderücken ist. Das ist der ärmste Zosse, das ärmste Ross in der Geschichte.
Ja, aber jeder, egal ob die damals gut oder böse waren, erstmal waren es alle total kriegstreibend.
Ja.
Und jeder hat dann sein Pferd gehypt. Mhm. Also jeder findet, er ist das beste Pferd. Was ist überhaupt ein Attribut von einem guten Pferd? Warum ist für dich dein Pferd ein gutes Pferd oder das Beste?
Ja, überleg mal.
Da kommen wahrscheinlich auch die Mythen und so daher.
Also wann ist ein Pferd ein außerordentliches Pferd, außergewöhnliches Pferd? Für die einen, wenn es besonders schnell ist, für die anderen, wenn es versteht, was du sagst, wenn du einen Dialog mit ihm führen kannst, für das Dritte ist wieder, wenn es total mutig ist und überall drüber geht. Und
ja, aber es gibt ja viele Pferde, die schnell sind oder mutig oder irgendwie. Aber was macht es dann so einzigartig?
Ja, wahrscheinlich, wenn es Flügel hat. Oder 7 Köpfe.
Könnte sein, ja, dass das der Grund ist, warum du da immer so spezielle irgendwas dazu brauchst. Weil, ja, wenn du mal so eine Truppe anschaust, die Pferde selektieren, irgendwelche Napoleons dieser Welt,
ja,
dann haben die wahrscheinlich lauter erstklassige Pferde da.
Ja, ja, und einen, wie gesagt, ich erinnere dich nochmal, die Österreicher haben ja einen normannischen Hengst von Napoleons Truppen geklaut, haben den nach Österreich geschafft, nach Wien, beziehungsweise nach Ungarn und haben damit die Nonius-Zucht eröffnet.
Da ist deswegen der Loni praktisch stolz auf ein Napoleon-Nachfolger.
Ja, der ist quasi emigriert worden.
Wenn man überlegt, dass der Napoleon nur so ein Sitzriese war.
Ja, sein Pferd war, glaube ich, der hat ja ein paar Pferde gehabt, aber das berühmteste, auf dem er da auf diesem Gemälde ist.
War das nicht beim Russlandfeldzug, so weiß er auch.
Ja, das, ich glaube, der hat mehrere Weiße gehabt, aber das war ein arabischer, wie hieß der jetzt? Das war ein arabischer Hengst. Und der war, glaube ich, 1,50.
Ja, ja, könnte sein. Weil er war ja auch nicht besonders groß, also passt das von den Proportionen wieder.
Nee, dieses Gemälde zeigt Napoleon Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am großen St. Bernhard. Und das Pferd hieß Marengo. Und das war das Reit- und Kriegspferd Napoleons. Ach, diesen Marengo, da gibt es noch das Skelett, ist ausgestellt im National Army Museum, musst du mir vorstellen.
In Paris,
war,
oder?
War ein kleiner arabischer Schimmelhengst, dessen Stockmaß 1,45 betrug. Er stammte wahrscheinlich aus dem Gestüt El Nasiri und wurde ein Jahr nach der Schlacht von Abukir als 6-Jähriger aus Arabien importiert. Benannt wurde Marengo nach der Schlacht bei Marengo, wo Napoleon ihn ritt. Trotz eines Streifschusses, der zugleich Napoleons Stiefel traf, erwies sich der Schimmel in der umkämpften Schlacht als ungewöhnlich zuverlässig. Da haben wir wieder, das ist wieder, was macht in damalige Zeit ein Pferd zum Heldenpferd, weil es halt einfach im Krieg nicht eingeschissen hat. Es ist immer aus der
was
Sicht des Menschen.
Was per se dumm ist. Also warum sind sie einfach so ein Fluchttier? Wenn es knallt, warum dran sind sie einfach um und hauen ab? Das war eigentlich das Gescheiteste.
Ja. Aber jetzt pass auf, es geht noch weiter mit Marengo. Wie es hieß, war er schnell, geschickt, mutig und schussfest. Er wurde 8-mal in der Schlacht verwundet. Berichten zufolge war Marengo in der Lage, die Strecke von 129 Kilometer von Valladolid nach Burgos in 5 Stunden zu galoppieren.
20 Kilometer in der Stunde.
Ja. Und Napoleon hat einen geritten in der Schlacht von Austerlitz, Jena, Wagram und überlebte den Russlandfeldzug.
Boah, das muss aber dann ein Zacherhund gewesen sein.
Und bei dem Rückzug rutschte er allerdings aus und warf den Kaiser ab. Das hatte zur Folge, dass Napoleon in längere Zeit nicht mehr ritt und auch nicht mehr nach Elbern mitnahm. Da war er dann schon eingeschnappt, der Napoleon.
Da habe ich eigentlich Angst gehabt, der Napoleon. Ich meine, viele Pferde werden ja ein bisschen stolprig, wenn sie älter werden.
Ja.
Vielleicht war das dann ja schon der Fall.
Ja, musst du dir vorstellen, dass wir mit ihm ein bisschen nach Moskau geritten.
Ja, sind ja das schon 3.000 oder 4.000 Kilometer.
Ach, ganz. Und da, wenn du mal mehr überlegst, wenn wir so einen Wanderritt machen und sagen, oh, das sind aber jetzt, heute sind es aber schon 25 Kilometer. Da haben die früher gelacht. Da sind erstmal warm waren.
Aber das siehst du ja auch, wenn du dein Pferd reitest auf so einem Wanderritt, das wird ja jeden Tag fitter eigentlich.
Ja, das stimmt schon.
Im Gegensatz zu Menschen, je mehr du den belastest, desto schwächer wird der.
Ja.
Beim Pferd habe ich oft den Eindruck, das ist genau andersrum. Also wenn die früher viel gearbeitet, viel geritten sind, was sie ja sind, das haben sie ja nur auf dem Pferd bewegt,
ja,
da waren die ja wahrscheinlich, das waren ja Maschinen.
Tja, was gibt es zu dem Mythos Pferd noch zu sagen? Man könnte jetzt natürlich noch zwei Pferde aus der Neuzeit nennen. Also so, da gibt es das goldene Wunderpferd, Stute Haller. Kennst du auch die Geschichte?
Das Springpferd.
Die der Springreiter Hans Günther Winkler 1951 6-jährig übernahm und insgesamt 128 Mal zusammen als Team siegte. Und ihr Heldenritt 1956 bei den Olympischen Spielen, bei denen Winkler sich in der ersten Runde einen Muskel in der Leiste riss, aber die zweite Runde unter massiven Schmerzen mit Haller antrat. Im Grunde konnte er sich gerade so auf dem Pferd halten und die Stute meisterte die Runde selbst fehlerfrei. Das bedeutete Gold für die deutsche Mannschaft und auch Olympiasieg in der Einzelwertung. Und da gibt es ein YouTube-Video, das haben wir mal angeschaut, ein schwarz-weißes noch.
Genial.
Da hörst du ihn bei jedem Sprung, hörst tak, 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 und ihn im ah! Der muss echt Höllenschmerzen gehabt haben und da hat die das echt gewonnen, die Haller.
Der Haller, oder? So ein Typ.
Nee, es war nicht.
Ach, das Pferd. Ach, das. Ich habe andere Geschichte, auch ein YouTube-Video, bin ich draufgekommen durch einen Bericht im Bayerischen Rundfunk. Das ist ein Beitrag aus den 60er Jahren. Da hat man den Vorreiter von König Ludwig, vom Bayerischen König Ludwig interviewt. Den Vorreiter. Also wenn der in der Nacht irgendwie von Neuschwanstein nach Linderhof geritten ist, dann war das also Entourage, so eine Gruppe, und da ist einer vorausgeritten. Der hat immer geschaut, ob der Weg frei ist und so weiter, und da ist der König dem dann nachgeritten. Und dieser Vorreiter, den haben sie interviewt.
Wie alt war denn der?
Also als er beim König Ludwig war, weiß nicht, 18, 19, ja, junger Typ muss das gewesen sein. Aha. Und in den 60ern haben sie ihn interviewt. Es ist super, was er da erzählt hat, wie es da geritten sind in der Nacht und dass das halt ein guter Reiter war, der König Ludwig und so.
Echt, dass der geritten?
Ja.
Er dachte schon in seiner Schwanenkutsche hinterher.
Zum Schluss dann schon, ja, aber das ist.
Geschichten vom Pferd. Der Podcast.
Geschichten vom Pferd, da kommt man vom Hundertste ins Tausendste. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast auch wieder Spaß gemacht und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Das Thema beim nächsten Podcast ist Innovation im Hufbeschlag. Dort stelle ich euch eine junge Unternehmerin vor, ein Startup sozusagen. Dabei handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung im Vollkunststoff Hufbeschlag bzw. Hufschutz. Die können genagelt und geklebt werden. Das Ganze entworfen und produziert von Ronja Brauner. Vertrieben und verkauft wird dieser neue Hufschutz unter dem Namen Okies. Wie es zu diesem Namen kam, verrät uns Ronja dann auch in diesem Interview. Und damit das Ganze nicht als Werbesendung mutiert, haben wir diesen Beschlag dann auch gleich ausprobiert bei unserem letzten Alpenritt, der ziemlich extrem war, mit 5600 Höhenmeter auf über 250 Kilometer Länge. Sehr harter Untergrund, Granitböden, Geröllfelder, sehr viel Schrägen. Und ein Pferd in unserer Truppe, Percy, ein Spanier, wurde mit diesem Hufbeschlag ausgestattet und der Live-Bericht erfolgt dann im Anschluss an dieses Interview. Also eine ganz neue Innovation in dieser Richtung aus meiner Sicht. Seid gespannt, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis dahin allzeit gut im Sattel, viel Spaß und bis dann zum nächsten Mal. Ciao!